In der Sommerzeit, da sind ja viele von uns unterwegs. Jetzt mal die Frage, wer von euch war denn letzte Woche da? Könnt ihr euch mal kurz melden? Also doch einige. Wer erinnert sich denn noch, um welches Thema es ging? Matthias hatte gepredigt über das Thema Liebe. Genau. Weiß jemand noch etwas mehr als nur dieses Wort Liebe? Was ist mit der Liebe? Bedingungslos, ja? Unvergänglich? Genau, darum ging es eigentlich. Die Liebe ist unvergänglich oder die Liebe hört niemals auf. Und am Ende der Predigt, ich selber hatte Urlaub, aber ich habe das Podcast-Angebot unserer Gemeinde genutzt. Also für alle, die heute gerne Podcasts hören, uns gibt es unseren Feed, so nennt man das, gibt es auch als Podcast. Und am Ende der Predigt hat er gesagt, was gebietet die Liebe in bestimmten Situationen? Und er hat gesagt, dass wir die Antwort auf diese Frage, was gebietet jetzt die Liebe, nicht lauthals verkünden müssen, sondern besser leise und beharrlich tun, weil Liebe eine Tat ist. Liebe ist eine Tat. Und diese Woche und mit dieser Predigt knüpfen wir da eigentlich nahtlos an, denn ich habe es vorhin ja schon in der Einleitung gesagt, wir haben den 13. Sonntag nach Trinitatis unter dem Thema Nächstenliebe und der Frage, wo und für wen bin ich der Nächste? Genau. Es ist ja schon so, wenn ich über das Wort Nächstenliebe rede, dann wird der eine oder andere schon so ein bisschen müde oder denkt, oh, da habe ich schon 1000 Predigten und Themen gelesen oder gehört darüber. Aber es ist doch immer was ganz anderes, wenn ich was höre oder ob ich was wirklich tue. Und es ist ja leider nicht selbstverständlich, dass wir den Nächsten immer im Blick hätten. Lest doch mal die Zeitung, schaut mal die Nachrichten an. Jedes Jahr sterben Tausende von Menschen, weil andere wegschauen, abwarten oder schweigen. Ja, viele Probleme sind nicht einfach zu lösen, aber die Not von anderen, die darf und soll uns nie unberührt lassen. Und gerade Menschen, denen Gott heilig ist, denen soll man an ihrem liebevollen Umgang mit anderen erkennen und gerade mit denen, die fremd, benachteiligt oder schwach sind. Darum wird es heute auch in einem Text gehen, der gar nicht so verbreitet ist, aber der, den wir im Alten Testament finden, im dritten Buch Mose, im 19. Kapitel. Es ist ein Text, der unter dem Abschnitt oder unter dem Titel Heiligkeitsgesetz geführt wird. Also es sind einige Kapitel im dritten Buch Mose. Und da wird erklärt, wie das Volk Israel so leben kann und soll, dass Gottes Heiligkeit auch durch sie deutlich wird, als Zeichen nach außen und nach innen, untereinander und zu den Völkern nach außen. Das Volk soll Gottes Heiligkeit, ich würde mal sagen, seine gute Andersartigkeit widerspiegeln. Wir denken manchmal, okay, heilig sein, das klingt schon ziemlich steil. Wir werden es gleich lesen, was Gott dazu sagt. Und wir denken manchmal, ja, wie kann ich denn heilig sein? Ich habe diese Woche noch mit jemandem geredet und wir haben darüber unterhalten, wie lebe ich eigentlich als Christ, als Christin mein Leben? Und die Person hat dann gesagt, ja, das ist ja schon, ich habe diese hohen Ansprüche und ich möchte so heilig leben, aber mir gelingt das ja gar nicht. Wie kann denn das funktionieren, heilig zu leben? Und dieser Text hier, der gibt tatsächlich eine Antwort darauf, ob es zu schwierig ist oder ob der Anspruch zu hoch ist, heilig zu leben. Dieser Text, der sagt, relativ simpel, ihr seid heilig, wenn ihr meine Gebote haltet. Lasst uns da jetzt mal reinschauen. 3. Mose, Kapitel 19, Abvers 1. Es gibt einen kleinen Aussetzer zwischendurch über Opfer und so. Den hat die Perikopenordnung rausgelassen, da wäre der Text zu lang. Aber er beginnt in den ersten drei Versen und dann noch nach hinten raus. 3. Mose, Kapitel 19, Abvers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben, du sollst des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen, und sollst vor dem Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln in Gericht, du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk, Du sollst auch nicht auftreten gegen deines nächsten Leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen mit deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wir könnten die Heiligkeitsgesetze heute als sowas wie Grundprinzipien einer achtsamen Lebensführung bezeichnen. Es geht dabei nicht um spezielle Ansprüche an Priester oder fromme Menschen im Volk, sondern das ganze Volk ist bemüht, Regeln zu finden, die ein gutes Zusammenleben und Miteinander ermöglichen. Und in vielerlei Hinsicht können wir uns auch heute noch dran orientieren. Wir lesen da Dinge und denken, ja, das ist doch auch für unser Zusammenleben heute einleuchtend. Und trotzdem merken wir auch, es sind Worte einer bestimmten Zeit zu einem bestimmten Volk Israel in einer bestimmten Situation. Wir können nicht alles eins zu eins auf uns übertragen. Es liegt so ein bisschen auch daran, wir leben heute in einer säkularen Demokratie. Wir haben parallele Weltanschauungen und Glaubensrichtungen, die nebeneinander leben. Das Volk Israel war damals ja alles eins. Es war ein Gottesvolk mit einem Glauben. Es war gleichzeitig eine politische und eine juristische Gemeinde. Also auch Urteile, die gesprochen wurden, waren letztlich oder innerhalb dieses Volkes, das war eine, wie nennt man das, wenn das verbunden ist, da könnte mir der Lukas jetzt helfen, der Fachbegriff, alles fällt zusammen, Exekutive, Judikative, Legislative, alles ist ein Ding, also Leute mit juristischer Bildung, ein Gottesvolk, das ist das, was mir einfällt. Passt der Begriff? Bestimmt, ja, ja. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt hier nicht herausfordern, so ganz spontan am Sonntagmorgen. Also alles fällt zusammen und wir merken auch, es ist nicht so eins zu eins wiedergebbar in unserer heutigen Zeit und Form, in der wir leben. Aber die von Gott empfangene Lebensordnung, die hat schon was ganz Tragendes. Die Generation der Eltern gibt die an die Kinder weiter. Ich meine, deshalb lesen wir ja ziemlich am Anfang diese etwas indirekte Wiedergabe des 5. und 4. Gebotes, sinngemäß Vers 3. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Also es wird deutlich, diese Lebensordnung wird weitergegeben. Zentral in diesem Text ist aber das, was ganz, ganz am Anfang steht. Das steht wie eine Überschrift drüber und darum geht es in diesem ganzen Artikel. Nämlich dieser erste Satz, Mose sammelt das Volk und er soll ihnen sagen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Weil Gott selbst auf eine gewisse Art und Weise handelt, soll auch das Volk so handeln, dass es seine Heiligkeit widerspiegelt. Ganz konkret zeigt das sich in diesem Text in der Einhaltung von Feiertagen, von gewissen Opfern, da ist jetzt der Text rausgelassen, aber von gewissen Verhaltensweisen und Regeln, aber dann eben auch im Umgang ganz konkret miteinander. Und diese Formulierung, vielleicht ist das euch beim Lesen aufgefallen, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, euer Gott, die erinnert wieder immer und immer wieder an Gottes Heiligkeit. Wie so eine Begründung kommt dieses Ich bin der Herr oder Ich bin der Herr, euer Gott, allein in diesem recht kurzen Text 5-mal am Ende der Sätze und begründet die Geh- oder Verbote. Deutlich wird hier, ob du heilig bist, zeigt sich ganz konkret im Umgang mit deinem Nächsten. Vers 13 heißt, du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben, wörtlich nichts gewalttätig entreißen. Da gibt es auch ein konkretes Beispiel. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen, denn der Tagelöhner kriegt am Abend das Geld für die Arbeit des Tages, um damit das Essen zu kaufen. Also ganz einfach, behalte das deinem Nächsten nicht vor, der darauf angewiesen wird. Und in besonderer Weise bedürftig sind natürlich auch Menschen, die vielleicht aufgrund einer Krankheit oder Behinderung bedürftig sind. Und über sie heißt es direkt, du sollst dem Tauben nicht fluchen, du sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten und wieder hier, ich bin der Herr. Man könnte sich erst mal fragen, ist das nicht irgendwie selbstverständlich? Also wer flucht denn dem Tauben oder wer legt denn dem Blinden ein Hindernis in den Weg? Also wer macht sowas Gemeines? Aber leider scheint das nicht so selbstverständlich zu sein. Wir Menschen und das Heiligkeitsgesetz, das rechnet damit, dass wir als Menschen eine Neigung haben, gemein zu sein. Dass wir eine Neigung haben, andere zu übergehen und abzuzocken, um vielleicht einen eigenen Vorteil zu kriegen, den anderen zu ignorieren. aber in Gottes Volk soll das eben nicht so sein. Und die Begründung heißt immer wieder, ich bin der Herr. Taube und Blinde sollen nicht nur um ihrer selbst willen nicht geschädigt werden, sondern um Gottes willen, weil auch er diese Menschen genauso geschaffen hat und liebt, wie er alle anderen Menschen geschaffen hat und liebt. Und wir merken auch, dass Gott den Finger genau in die Wunde der Schwachen oder potenziell Schwachen und Benachteiligten legt. Er hat ein großes Herz für sie und er kümmert sich besonders um sie. Und er sagt, bei euch im Volk soll das genauso sein. Es geht dann weiter mit einem Blick auf die Gerichte, weil die menschliche Neigung zur Ausbeutung und Habgier einfach da ist. Deshalb sollen die Gerichte frei sein von Korruption. Vers 15, du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deine Nächsten recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Ich bin der Herr. Können wir gut nachvollziehen, von den Begriffen her, der Verleumder ist jemand, der böswillig Unwahrheiten über jemanden verbreitet. Wir würden vielleicht sagen, einer, der den Ruf schädigt. Gegen das Nächsten, das Leben des Nächsten auftreten, das ist jemand, der mutwillig das Leben eines anderen aufs Spiel setzt oder dem das gleichgültig ist, dass das Leben eines anderen aufs Spiel gesetzt wird. Das soll es in Israel nicht geben, denn, Vers 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Also während in vielen Kulturen es diese Blutrache gab, habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, in der Antike, also dass wenn jemandem was wehgetan hat, dann kommt der andere und macht dasselbe bei dir auch, heißt es, bei euch soll das nicht so sein. Es soll das gleiche Recht für den geschädigten Bruder oder die geschädigte Schwester gelten, wie sogar für deinen Feind. Und dann gipfelt der Aufruf zum Racheverzicht in einem Satz, den wir eher so von Jesus im Neuen Testament her kennen, aber der hier seinen Ursprung hat. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Es ist ein spannender Text. Auf der einen Seite so konkret, dass wir manchmal denken, okay, es sind so Beispiele, Fallbeispiele genannt, wie wir handeln sollen. Und auf der anderen Seite steht diese Anspruchshaltung, diese große Heiligkeit Gottes dahinter. Interessant ist, dass gerade bei diesem letzten Vers, du sollst deinen Nächsten lieben wie du selbst, also du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, es eine gewisse Unklarheit in der Übersetzung gibt. Wir hören das oft so, und das ist bestimmt auch richtig, dass wir den anderen ja nur so sehr lieben können, wie wir uns auch selber lieben. Also es braucht eine gewisse Selbstliebe, um auch den Nächsten lieben zu können. Soll man nicht gegeneinander ausspielen und ist bestimmt auch nicht falsch. Aber wörtlich heißt es hier, liebe deinen Nächsten wie du. Und grammatikalisch hat Martin Buber, der evangelische Theologe, schon vor langen Zeiten festgestellt, dass diese Übersetzung wie dich selbst nicht selbstverständlich ist. Und er würde eher sagen, übersetz das doch so, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Und wenn wir das so übersetzen, dann geht es gar nicht um die Art und Weise der Liebe, sondern es geht um den Gedanken, was macht den Nächsten eigentlich zum Nächsten? Und dann wird hier gesagt, liebe deinen Nächsten, denn er ist ein Mensch, genau wie du, mit Schwächen und Bedürfnissen, mit Sorgen und Nöten und mit Stärken und mit allem, was ihn ausmacht. Was können wir von diesem Heiligkeitsgesetz jetzt aber für uns mitnehmen? Was sind so Dinge, wo ich sage, ja, da merke ich, da spricht Gott auch mich an. Das Erste ist, ich glaube, dass Gott wirklich oder dass dieser Ruf zur Heiligkeit auch uns heute noch genauso gilt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Aber diesen Maßstab, heilig zu werden, das hat nichts damit zu tun, was ich selber schaffen oder machen kann. Ich meine, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ist ein Heiliger, da glaube ich, würden sich die meisten schwer tun zu sagen, also ja, ich bin ein Heiliger. Vielleicht diejenigen, die besonders narzisstisch veranlagt sind, die würden vielleicht sagen, so wie es Donald Trump in einem Interview mal gemacht hat, klar bitte ich um Vergebung, wenn ich einen Fehler mache, aber ich mache eigentlich nie Fehler. So was hat er gesagt und damit hat er gesagt, ich brauche deshalb keine Vergebung, weil ich keine Fehler mache. So. Also solche Leute würden vielleicht sagen, ich bin auch ein Heiliger, aber die meisten von uns wären, glaube ich, doch eher selbstkritisch und würden sagen, naja, bei Heiligkeit, da ist doch dieser Anspruch von Perfektion oder von Gottes Willen auch immer tun und ich merke, nein, ich scheitere daran in meinem Leben. Also bin ich gar nicht so heilig. Aber das Spannende, was auch dieser Text deutlich macht, ist, dass man heilig nicht aus sich selbst heraus wird. Heilig wird man nicht aus sich selbst heraus. Es geht in diesem Text nicht um Perfektion. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das ist was, was Gott den Menschen, dem Volk zuspricht. Wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr so handelt, wie ich handle und mich widerspiegelt, mein Wesen widerspiegelt, dann seid ihr Heilige. Wer aus sich selbst heraus versucht, heilig zu sein, der wird nur scheinheilig, es entsteht ein enormer Druck, eine Enge oder eine Rechthaberei. Gott allein ist heilig, aber wenn er uns das zuspricht, wenn wir ihm nachhandeln und nacheifern, ja, dann werden wir als Heilige bezeichnet. Im Neuen Testament, Paulus schreibt die Briefe an die Gemeinde und schreibt an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Rom. Also heilig ist was, was Gott uns zuspricht, nicht weil wir in irgendeiner Weise besser oder anders wären als andere Menschen der Welt auch, sondern weil wir berufen sind von Gott und diese Zusage bekommen, wenn du so mir nachfolgst, dann bist du ein Heiliger. Weiter zeigt mir dieser Text auch, dass Heiligkeit nichts mit Rückzug aus der Welt zu tun hat. Also manchmal, wenn man so an einen Heiligen denkt, dann denkt man so an einen Eremit, an so einen Einsiedler, der irgendwie 30 Jahre allein in den Bergen wohnt und außer Beten und Heuschrecken essen irgendwie nichts anderes macht. Dann denken wir, wow, das ist ein Mensch, der hat alles fleischliche, irdische hinter sich gelassen und guckt nur auf Gott. Und das kann sein, dass so jemand mit Gott eine enge Beziehung hat, überhaupt keine Frage. Aber es ist so, dass dieser Text irgendwie nicht auffordert, jetzt zieht euch zurück, haltet Abstand von allem, trenne dich von allem, was irgendwie in der Welt schlecht ist, sondern eigentlich lädt dieser Text dazu ein, in die Welt hineinzuwirken. Und zwar genau an den Stellen, wo Unterdrückung, Unrecht oder Rücksichtslosigkeit drohen. Ich habe das mal so formuliert, Heiligkeit führt in den Schmutz der Welt hinein. Als Jesus dann später Menschen in seine Nachfolge ruft, so wie er dich und mich auch heute noch ruft, dann geht es ja darum, seinem Handeln und seinem Leben nachzueifern. Also inhaltlich ist das gar nicht so arg anders wie diese guten Gebote und Dinge, die jetzt hier im dritten Buch Mose genannt werden. Und doch ist es ganz anders für uns anzuschauen, weil Gottes Heiligkeit, weil Gott selbst Hände, Füße und ein Gesicht bekommt. Jesus lebt uns vor, wie Gott ist und wir sollen an ihm lernen, ihm nachleben und ihm nacheifern. Das ist das, was wir sagen, mit Jesus ähnlicher werden oder im Glauben wachsen. Obwohl Jesus sich für alle Menschen gekommen ist in die Welt, nimmt er sich doch viel Zeit, gerade für diese Menschen, die auch schwach sind, die unterdrückt sind, die am Rand stehen. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus hat keine Angst davor, sich die Hände schmutzig zu machen. Und er geht zu den Menschen, die ihn brauchen. Und ich habe mich da mal ganz selbstkritisch gefragt, wie ist das eigentlich bei mir? Wo unterstütze ich Menschen, die wirklich Hilfe brauchen? Kann es sein, dass ich manchmal in meinem Kreis, in meinem Umfeld, in meiner heilen, frommen Welt bleibe oder mich zurückziehe, anstatt dorthin zu gehen, wo Jesus jetzt hingehen würde? Wer sind denn Menschen in meinem Umfeld, die Unterstützung, Ermutigung oder Beistand brauchen? Und wie begegne ich ihnen? Das führt mich zu meinem dritten Gedanken, der daran anknüpft und was ich ja eigentlich schon sinngemäß gesagt habe. Heilig wird man nicht durch Kontemplation, also durch innere Versenkung. Es ist kein inneres Glaubensthema, sondern beim konkreten Handeln. Wir sind ja manchmal so sehr darauf fokussiert, die richtigen Dinge zu glauben, dass wir vergessen zu handeln. Wenn Israel auffordert, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann geht es hier nicht um Sympathie oder Mitgefühl, beides Dinge, die gut und wichtig sind und die wir hoffentlich auch haben, wenn wir anderen begegnen, die in Not sind. Aber hier wird ja ganz einfach gesagt, ihr sollt heilig sein. Und wie? Ja, indem ihr diese Dinge tut. Es geht darum, dass Liebe in der Tat sichtbar wird. Ich kann sehr viel Mitgefühl haben, aber das allein hilft jemandem nicht, der in Not steckt. Dass ich meinen Nächsten liebe und darum von Gott heilig genannt werde, das zeigt sich also in meinem Handeln. Und wieder ist die spannende Frage, ja, wer ist denn jetzt mein Nächster? Ist es mein Partner? oder meine Nachbarin? Ist es ein Obdachloser auf der Straße? Oder sind es die Kinder im Sudan oder die Menschen in Gaza? Das ist ja gar nicht so leicht zu beantworten. Und zugegeben, die Not in der Welt ist ja auch so groß, dass sie uns einfach überfrachtet oder überfordert. Und weil das so ist, denke ich immer wieder an diesen Satz, den Mutter Teresa mal gesagt haben soll: Wenn du keine 100 Menschen ernähren kannst, dann ernähre nur einen. Vielleicht reicht es aus und vielleicht ist es auch gut, wenn ich mich einfach erstmal an einem Menschen probiere, einen Menschen zu unterstützen, durch den Tag gehe und mit der Frage mal sehen, wem ich heute zum Nächsten werden kann. Und dann lasse ich mich von mir selbst, von meinem Herzen und von den Begegnungen überraschen. Vielleicht bewegt mich eine Notsituation, von der ich in den Nachrichten höre und spende an Humedica, Brot für die Welt oder wohin auch immer. Vielleicht merke ich, dass eine Freundin, ein Freund ein gutes Wort und Zeit braucht und ich nehme mir die Zeit für sie und für ihn. Oder ich helfe einfach jemandem, der ganz praktisch gerade Unterstützung und Hilfe braucht. Ich bin sicher, dass viel geschehen kann, wenn wir die Augen öffnen und unsere Herzen weit machen. Amen.